das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Aus einem Guss ist eigentlich fast nichts, was heutzutage in der Industrie hergestellt wird. Und von den unzähligen kleinen und großen Teilen, die in Küchengeräten, Maschinen oder in Autos verbaut sind, bekommen die Unternehmen in Zeiten der Globalisierung einen Großteil von Zulieferern aus aller Welt. Oft schwer, da bis zum letzten Teil genau zu klären, ob bei der jeweiligen Produktion auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist, etwa ohne Kinderarbeit und zu fairen Bedingungen. So sehen es jedenfalls die Gegner eines Lieferkettengesetzes. In Deutschland gibt es trotzdem so ein Gesetz schon seit über einem Jahr und jetzt sollte es auch ein EU-weites geben, mit teilweise noch strengeren Auflagen. Aber das ist heute in Brüssel erneut durchgefallen, auch wegen der Enthaltung Deutschlands. Christian Feld und Kim Ruoff.
Die Firma VD produziert ihre Outdoor-Ausrüstung auch hier in Tettnang am Bodensee. Der Großteil jedoch wird in Asien hergestellt, unter anderem in Kambodscha oder in Vietnam. Wer für sie dort arbeitet, unter welchen Bedingungen, ist der Firma wichtig. Zusammen mit Aldi Süd, Ikea und anderen macht sich VD für ein europäisches Lieferkettengesetz stark. Doch genau das droht zu scheitern.
Es wäre eine große Chance gewesen, sozusagen in einer gesamteuropäischen Regelung Gesamteuropa auf diesen Weg zu bekommen und dann ja in Europa gleiche Wettbewerbsbedingungen pro Menschenrechte, pro Umweltschutz zu schaffen.
Die Ziele sind unumstritten. Auf gute Arbeitsbedingungen bei ihren weltweiten Zulieferern sollen Unternehmen in der gesamten EU achten und darauf, dass die Umwelt nicht zerstört wird. Doch dann kommt das Aber, vorgetragen unter anderem von den großen Wirtschaftsverbänden in Deutschland.
Die Unternehmen leben in sehr herausfordernden Zeiten. Wir sind in Deutschland in einer Rezession. Da sind zusätzliche Belastungen durch neue Rechtsunsicherheiten, durch Schulungsmaßnahmen, durch viel Papier, das man zu seinen Zulieferern schicken muss, einfach das völlig falsche Signal.
In Deutschland gibt es bereits ein Lieferkettengesetz, an das müssen sich Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern halten. Das würde sich mit der neuen Richtlinie für die gesamte EU ändern. Die würde schon ab 500 Mitarbeitern greifen. Unter anderem das bemängeln Kritiker. Und das ist ein Grund, warum auch heute bei den EU-Staaten keine Mehrheit zustande kam.
Wir müssen ja einen ganz neuen Anlauf machen. Es hat sich gezeigt, dass 14 Mitgliedsländer der Europäischen Union die starke bürokratische Belastung und die Rechtsunsicherheit fürchten. Das ist einfach eine schlecht gemachte Richtlinie. Und ich halte die nicht für reparabel.
Unverantwortlich schimpft in Straßburg die Verhandlungsführerin des EU-Parlaments. Besonders von der FDP und von Christian Lindner sei sie tief enttäuscht, sagt die niederländische Sozialdemokratin Lara Wolters. Es habe doch längst eine Einigung gegeben. Das Scheitern der Mitgliedstaaten, dieser Verabredung zuzustimmen, finde ich empörend. Dieses Gesetz sollte ein weltweiter Meilenstein sein, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen und verantwortliche Unternehmensführung zu belohnen. Das europäische Lieferkettengesetz ist heute nicht endgültig gescheitert. Eine Einigung zumindest vor der Europawahl scheint jedoch unwahrscheinlich. Und so war das heute, je nach Sichtweise, ein guter oder ein schlechter Tag.
Erneut ist das EU-Lieferkettengesetz vorerst gescheitert, auch durch die Enthaltung Deutschlands. Dazu die Meinung von unserem Brüssel-Korrespondenten Michael Grütz vom Westdeutschen Rundfunk.
Als sich die EU-Mitgliedstaaten Ende 2020 für ein europäisches Lieferkettengesetz aussprechen, ahnen sie noch nicht, welche Verwerfungen die Corona-Krise für Wirtschaft und Bürger mit sich bringt. Und als wir alle aufatmen, weil die Pandemie vorüber zu sein scheint, greift Putin die Ukraine an und wieder steht unsere Ökonomie vor dramatischen Konsequenzen. Unterdessen aber arbeitet die europäische Gesetzesmaschine unverdrossen weiter. Sie verlangt im Sinne der guten Sache, Umwelt und Menschenrechte, immer mehr Verpflichtungen und Regeln, als wäre die Lage so komfortabel wie zuvor. Ich meine, nicht nur deshalb ist es gut, dass die europäische Lieferkettenrichtlinie nicht zustande kommt. Eine Richtlinie können die EU-Mitgliedstaaten durchaus unterschiedlich auslegen. Zum bereits bestehenden deutschen Lieferkettengesetz wären womöglich weitere hinzugekommen. Statt einer einheitlichen Lösung wäre ein Flickenteppich entstanden, der Geschäfte in Europa wohl komplizierter gemacht hätte. Und noch etwas. Angesichts schwieriger Nachweisregelungen könnten sich Unternehmen bald aus bestimmten Ländern zurückziehen, die aber auf den Handel mit uns angewiesen sind. Wenn stattdessen dort Russland oder China aktiv werden, dürfte das den Menschenrechten wohl noch weniger helfen. Menschenrechte in den Lieferketten zu berücksichtigen, ist wichtig und richtig, aber nicht so.
Die Meinung von Michael Grütz. Wie weit der lange Schatten Russlands auch über die Ukraine hinaus reicht, das kann man gleich auf den ersten Blick in Transnistrien sehen. Russische Flaggen, russische Sprache und bald auch russischer Schutz über die bereits dort stationierten russischen Truppen hinaus. Den fordern jedenfalls die Separatisten dort. Eine entsprechende Erklärung haben sie heute beschlossen. Die Region Transnistrien gehört völkerrechtlich zur Republik Moldau und grenzt an die Ukraine. Die selbsternannte Republik Transnistrien ist allerdings seit Anfang der 90er Jahre abtrünnig und wird nur von Russland anerkannt. Nicht nur wegen der dorthin entsandten russischen Soldaten wächst die Sorge über Moskaus Absichten. Viktoria Reit.
Die Hauptstadt von Transnistrien, Tiraspol. Zum ersten Mal seit 18 Jahren hat hier heute die Abgeordnetenversammlung der abtrünnigen Provinz getagt. Der Kongress hat um Schutz Russlands gegenüber der Republik Moldau gebeten, dem Land, zu dem Transnistrien völkerrechtlich gehört. Auf den Straßen von Chișinău sind viele Menschen beunruhigt. Was gerade in Tiraspol passiert, ist eine große Gefahr. Das ist eine Kriegserklärung gegen Moldau. Die Sorge in der Republik Moldau, Transnistrien könnte ein neues Referendum über den Anschluss an Russland einleiten. 2006 gab es das schon einmal. Eine große Mehrheit stimmte damals dafür, aber eine Annexion ist bislang nicht erfolgt. Der Anschluss wurde heute nicht ausdrücklich gefordert, doch der Einfluss Russlands in Transnistrien ist groß.
Es ist militärisch präsent, es unterstützt Transnistrien finanziell, zum einen durch Rentenzahlungen und aber auch durch Gaslieferungen.
Russland bezeichnet den Schutz der Bewohner Transnistriens heute als eine Priorität. Und die Sprecherin des russischen Außenministeriums kritisiert die Einmischung des Westens in der Republik Moldau. Die NATO versucht stur, Moldau buchstäblich zu einer zweiten Ukraine zu machen, im Gegensatz zur Stimmung in der Mehrheit der moldauischen Bevölkerung und anscheinend ohne über die Konsequenzen für das Land und die Region als Ganze nachzudenken. Moldau ist gemeinsam mit der Ukraine EU-Beitrittskandidat. Die Präsidentin des Landes, Maia Sandu, wird heute auf einem Ukraine-Gipfel in Albanien gefragt, ob sie befürchtet, dass ihr Land in Moskaus Angriffskrieg mit hineingezogen werden könnte. Sie wiegelt ab. Die Republik Moldau ist Stand heute sicher. Die Ukraine muss unterstützt werden. Die Ukraine sorgt dafür, dass wir in Frieden und Sicherheit leben können. Am Abend sichern die USA der Republik Moldau ihre entschiedene Unterstützung zu. Angesichts der immer aggressiveren und destabilisierenden Rolle Russlands in Europa beobachten wir das russische Handeln in Transnistrien und die allgemeine Situation dort sehr genau. Das tun auch die EU und die Republik Moldau. Auch sie werfen Russland vor, das Land destabilisieren zu wollen.
Und unser Reporter Björn Blaschke berichtet für uns aus der Hauptstadt Moldaus, Chișinău. Björn, täuscht das oder zeichnet sich da ein ähnliches Muster ab, das wir schon anderswo, etwa in der Ostukraine, gesehen haben?
Nein, das sieht ganz ähnlich aus wie im Frühjahr 2022. Damals hatten auch die Menschen im Donbass Moskau um Hilfe gebeten, hatten davon gesprochen, dass ihnen ein Völkermord drohe. Und daraufhin ist dann eben kurz darauf Russland mit seinen Streitkräften in das Donbass einmarschiert. Es ist zu dieser Offensive gekommen, die die russischen Medien grundsätzlich zu bezeichnen haben als die Großoperation in der Ukraine. Und das ist ganz ähnlich heute auch. Es gibt einen Hilferuf aus Transnistrien und man muss jetzt abwarten, was da kommen wird. Geografisch ist es alles etwas anders. Transnistrien ist umgeben quasi auf der einen Seite von Moldau, aber auf der anderen Seite komplett von der Ukraine, sodass nicht einfach die russischen Streitkräfte dort einmarschieren können. Sie müssten sie irgendwie dahin transportieren. Das wird nicht so leicht sein. Aber andererseits ist es so, dass heute bereits aus Moskau es geheißen hat, dass man selbstverständlich den Menschen da beiseite stehen werde. Und morgen ist eine lang erwartete Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin, eine Rede an die Nation. Und da wird man dann hören können, ob man sich in irgendeiner Weise darauf einstellen muss, ob es zu einer Wiederholung dessen kommt, was es eben schon 2022 gegeben hat.
Björn, vielen Dank für die Informationen nach Chișinău. Egal, wer im Weißen Haus sitzt, die USA sind der engste und wichtigste Verbündete Israels. Doch für den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden ist es eine besondere Herzensangelegenheit. Und das könnte ihm im Wahlkampf auf die Füße fallen. Zwar hat Biden Israels Ministerpräsident Netanyahu immer wieder zu maßvollem Vorgehen im Gazastreifen aktuell aufgefordert, aber vielen, gerade muslimischen Wählerinnen und Wählern, ist das zu wenig. Sie kritisieren Bidens Nahostpolitik scharf. Und viele von ihnen leben in einem Bundesstaat, der bei der Präsidentenwahl im November mitentscheidend sein wird, in Michigan. Zwar gewann Biden den parteiinternen Entscheid bei den Vorwahlen gestern erwartungsgemäß, auf viele muslimische Stimmen musste er aber verzichten. Aus Michigan, Kerstin Klein.
Khaldun Masri ist Bäcker in dritter Generation. Sein Vater kam in den 70ern aus Palästina nach Michigan. Khaldun hat bisher immer die Demokraten gewählt. Gestern hat er Joe Biden die Stimme verweigert, aus Protest gegen dessen Unterstützung für Israel im Krieg in Gaza. Als Biden das erste Mal antrat, hat er Frieden im Nahen Osten versprochen. Und den gab es nie. Ich sehe auch keine humanitäre Hilfe für die Region. Es passiert nichts. Man sieht jeden Tag das Gleiche. Mehr Menschen werden getötet. Und er weiß es. Dearborn, die Stadt, in der Khaldun seinen Laden betreibt, ist Heimat der größten arabischstämmigen Gemeinde in den USA. Die Arab Americans sind in Michigan ein wichtiger Wählerblock. Seit Jahrzehnten haben sie immer in großer Zahl für die Demokraten gestimmt. Bei den Vorwahlen jetzt machten mehr als 100.000 ihr Kreuz bei Uncommitted, was so viel wie neutral bedeutet und ein Signal an Biden sein soll. Und alle, die wir hier sprechen, sagen, auch bei den Präsidentschaftswahlen im November werden wir Biden nicht wählen.
Absolutely not. Absolutely not.
Auf gar keinen Fall. Wenn das so weitergeht in Gaza, werden Biden und die Demokraten unsere Stimmen nicht bekommen. Wegen der Lage in Palästina. Kinder und Frauen sterben. Das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Genocide Joe nennen die lokalen Arab American News den Präsidenten. Viele hier betrachten das, was in Gaza passiert, als Genozid. Auch Osama Siblani, der Herausgeber. 2020 hat er noch für Biden geworben. Jetzt will er ihn um jeden Preis verhindern.
There is nothing.
Es gibt nichts, was Joe Biden tun kann, um mich umzustimmen. Selbst wenn er mehr tut als Jesus und 30.000 von den Toten auferstehen lässt, glaube ich, dass er sie nach der Wahl wieder töten wird. Ich traue diesem Mann nicht. Ich will nicht für ihn stimmen. Donald Trump findet Osama eigentlich ebenfalls unwählbar. Doch nun hat sich dessen Team bei ihm gemeldet. Trump wolle mit ihm telefonieren und Osama hat zugestimmt. Mittagsgebet in einer Moschee. Mehr als 200.000 arabischstämmige Amerikaner gibt es in Michigan. Und Wahlen gehen hier meist knapp aus. Khaled Turani hat bis zum Schluss Wahlkampf gemacht gegen Biden. Auch im November will er möglichst viele dazu bewegen, für keinen der Präsidentschaftsbewerber zu stimmen. Und das, obwohl er sehr genau weiß, dass genau das Biden die Präsidentschaft kosten könnte.
We survived Trump 1.0. We will survive Trump 2.0.
Wir haben Trump 1.0 überlebt. Wir werden auch Trump 2.0 überleben. Aber als Wählerblock werden wir nie wichtig sein, wenn wir jetzt nicht aufstehen, wenn Menschen mit unserem Geld getötet werden und unser Präsident Israel beschützt. Wenn wir uns jetzt nicht Gehör verschaffen, werden wir nie wichtig sein. Bäcker Khaldun Masri ist noch nicht entschlossen. Unter einer Bedingung könnte er sich vorstellen, im November doch für Biden zu stimmen. Das wäre ein Waffenstillstand. Einfache Antwort. Denn es geht um das Leben unschuldiger Menschen. Zuletzt hat Biden verstärkt für einen Waffenstillstand in Gaza geworben. Doch selbst wenn der bis zum Wahltag gelingt, könnte das für ihn zu spät sein.
Kerstin Klein in Washington. Ist das jetzt nur ein Denkzettel, den ihm die Muslime in Michigan da verpassen wollten, oder muss sich Biden ernsthaft Sorgen machen mit Blick auf die Wahl im November?
Ich glaube, Biden muss sich ernsthaft Sorgen machen. Wobei natürlich bis November noch viel Zeit vergeht, es bis dahin natürlich auch einen anhaltenden Waffenstillstand in Gaza geben könnte. Und dann gibt es in Michigan zwei Lager. Die einen, die sind noch unentschieden, wie sie im November abstimmen. Die sind möglicherweise offen dafür, von Biden auch zurückgewonnen zu werden, wenn seine Politik sich aus ihrer Sicht ändert. Und dann gibt es einen anderen Teil, und von denen haben wir viele getroffen, die sagen, es ist ganz egal, was Joe Biden macht, wir werden auf gar keinen Fall für ihn stimmen. Und eben, wir haben es gehört, in Michigan sind Wahlen oft sehr knapp. Und es würde schon reichen, wenn ein paar 10.000 derer, die vor 4 Jahren für Biden gestimmt haben, dieses Mal sich enthalten würden. Donald Trump zum Beispiel hat 2016 Michigan mit weniger als 11.000 Stimmen Vorsprung für Hillary Clinton gewonnen. Daran sieht man, wie knapp das am Ende sein könnte.
Das heißt, Michigan als einer dieser Swing States, die sich für die Demokraten oder die Republikaner entscheiden könnten, ist dann sehr wichtig für diese Auswahl, den Ausgang dieser Wahl im November?
Ja, Michigan wird absolut entscheidend sein. Zum einen ist es unter den Swing States einer, der besonders viele Wahlmännerstimmen vergibt, nämlich 15. Und zum anderen ist Michigan ein Staat von dreien, die gemeinsam hier die sogenannte Blue Wall bilden, also die blaue Mauer. Und in der jüngeren Vergangenheit ist es keinem demokratischen Bewerber, keiner Bewerberin gelungen, die Präsidentschaft zu erringen, ohne diese Blue States auch tatsächlich zu gewinnen. Das heißt, die sind für Joe Biden absolut entscheidend, auch Michigan absolut entscheidend. Und das Problem ist, dass Joe Biden nicht nur bei den Arab Americans ein Problem hat, sondern auch viele junge linke Demokratinnen und Demokraten, viele schwarze Wähler haben ein Problem mit seiner Gaza-Politik. Das könnte also tatsächlich am Ende für ihn um die Präsidentschaft gehen in Michigan.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Zwar kommt es immer wieder vor, dass die Polizei und Grenzbehörden wie hier in Hamburg auf einen Schlag tonnenweise geschmuggeltes Kokain entdecken und sicherstellen. Aber es dürfte nur ein Bruchteil dessen sein, was an Drogen über die großen europäischen Häfen auch hierher zu uns nach Deutschland kommt. Vor allem mit Containerschiffen. Und die kommen in erster Linie von der anderen Seite des Atlantiks, aus Südamerika. Daher ist Innenministerin Nancy Faeser diese Woche in die Region gereist. Dort sind die wichtigsten Länder für die Kokainproduktion Kolumbien, Peru und Bolivien. Doch eine immer größere Rolle beim Drogenumschlag spielt Ecuador. Das Land versinkt in Gewalt und Drogenkriminalität. Vor allem der Pazifikhafen Guayaquil wird immer mehr zu einem Drehkreuz. Von dort berichtet Marie-Christine Böse.
Etwas Marihuana, eine Pfeife. Den Fund zerstört Leutnant Gutierrez gleich vor Ort. Militäreinsatz in Guayaquil, Drogenbucht nennen sie dieses Viertel, weil hier massiv gedealt wird. Das Militär sucht Hinweise auf Banden, die Jugendliche für ein paar Dollar als Helfer rekrutieren. Die kriegen ein Handy und sagen den Bandenchefs Bescheid, wenn wir kommen, damit die flüchten können. Es herrscht Ausnahmezustand in Ecuador. Das Militär zieht die Schlinge enger, durchsucht Taschen, Handys und findet kleinere Mengen Rauschgift, die Spitze des Eisbergs. Aber das finanziert die Mafia. Doch die ist schwer zu fassen und hat Guayaquil doch fest im Griff. Aus dem Nachbarland Kolumbien schmuggeln Banden Kokain bis in die großen Containerhäfen. Zugang bekommen Journalisten hier kaum. Ein zugesagter Besuch wird uns vom Hafenbetreiber kurzfristig wieder abgesagt. Die Drogenpolizei öffnet für uns dann doch noch einen Container mit beschlagnahmtem Kokain. 140 Tonnen habe man letztes Jahr zerstört. Kriminelle bestechen Hafenmitarbeiter, verstecken den Stoff oft in Bananen, die auch nach Europa gehen. Nur ein Bruchteil der Narco-Bananas wird entdeckt. Denn Ecuador sei korrupt bis in die höchsten Ämter von Polizei und Justiz, sagt Sergio Peña. Das mache es Drogenbanden leicht. Man kann Drogenscanner ja einfach kaufen, aber es fehlt der politische Wille, sie auch zu nutzen. Zudem, wer bedient die Scanner? Bei äquatorianischen Beamten passieren oft seltsame Dinge. Dann, hoppla, fällt der Strom aus oder der Kaffee ist leer. Und in diesem Moment geschieht dann Unglaubliches. Zwar präsentiert die Polizei nun ständig Fahndungserfolge, doch längst haben sich kriminelle Strukturen festgesetzt. Mafias aus Albanien und Italien herrschen über den Schmuggel nach Europa. Auch mexikanische Kartelle operieren in Ecuador, rekrutieren brutale lokale Banden. Und die führen den Staat häufig vor. Im Januar flüchtet Fito, mächtiger Bandenchef, aus der Haft. Er hatte sich noch aus dem Knast per Musikvideo gemeldet. Der Kriminelle lässt sich besingen als Supertyp mit tollem Charakter. Das Signal, wir haben die Macht. Immer wieder eskaliert die Gewalt. Im September sterben hier 5 Unbeteiligte bei einer Schießerei. Der Drogenhandel auch Richtung Europa hat viele Viertel unbewohnbar gemacht. Dass Deutschland eine engere Zusammenarbeit will, begrüßen Experten zwar, sie warnen aber davor, dem Staat blind zu vertrauen. Es ist gut, dass die Deutschen Dialog wollen, aber sie sollten selbst Experten dabei haben, die ihnen sagen, das ist eine gute Idee aus Ecuador, das nicht. Oder sie sollten Bedingungen stellen, bevor sie mit Personal und Geld unterstützen. Klar ist, der Kampf gegen die Drogenbanden wird lang, wenn er überhaupt zu gewinnen ist. Das Militär zeigt Präsenz, fängt aber meist nur kleine Fische, weil die großen Kartellchefs schwer zu kriegen sind.
Und um das zu vertiefen, begrüße ich jetzt im Studio unseren Kollegen Benedikt Strunz von unserem Investigativressort, der sich mit diesem Thema sehr beschäftigt. Hallo Benedikt, vielen Dank. Benedikt, Innenministerin Faeser reist nach Südamerika für mehr Kooperation, um da eben auch sich gegen diese Drogenwelle nach Europa zu stemmen. Wie groß ist inzwischen das Problem hier auch bei uns?
Europa erlebt in den vergangenen Jahren eine regelrechte Kokainwelle. Manche Fahnder sprechen sogar von einem Kokain-Tsunami in allen Hafenstädten. Vor allem in Antwerpen, in Rotterdam, in spanischen Hafenstädten. Aber beispielsweise auch in Hamburg wird immer mehr Kokain sichergestellt. Ich kann das einmal am Beispiel Antwerpen verdeutlichen. Da wurden vor 10 Jahren noch etwa 8 Tonnen im Jahr sichergestellt. Im vergangenen Jahr sind wir jetzt schon bei 116 Tonnen. Und es gilt da die Faustformel: für jedes Kilo, was gefunden wird, gehen 9 weitere Kilos durch. Also das ist wirklich ganz, ganz massiv.
Und welche Akteure mischen da mit bei diesem Geschäft?
Mit Kokain lässt sich wahnsinnig viel Geld verdienen. Also ein Kilo kostet in Südamerika vielleicht im Großhandel 2.000 Euro. Wenn es hier verkauft wird, 35.000 Euro. Das heißt, das zieht wirklich alle Banden an. Ich habe in meinen Recherchen in den vergangenen Jahren mit der 'Ndrangheta zu tun gehabt, der italienischen Mafia, mit albanischen Gruppen, aber auch mit türkischen Banden, mit Clans, mit Hells Angels. Da ist wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat.
Wenn da so viele Akteure mitmischen und so viel Geld zu verdienen ist, welche Folgen hat diese Kokainwelle?
Das Problem ist, diese Gewinne sind exorbitant. Wir haben hier eine Gewinnmarge oder eine Umsatzmarge in Europa jährlich von 30 bis 50 Milliarden Euro. Ja. Und dieses Geld wird vor allem genutzt, um neue Straftaten zu finanzieren. Das heißt, das ist wirklich ein Brandbeschleuniger für organisierte Kriminalität. Wir erleben das ganz massiv derzeit in Rotterdam, noch stärker in Antwerpen. Da wird dieses Geld nicht nur für Korruption genutzt, sondern auch für Gewalt unter diesen Gruppen. Schießereien sind da an der Tagesordnung. Aber auch wir erleben, dass diese Gewalt sich auch gegen Politik und Zivilgesellschaft richtet. Und das im letzten Jahr gesehen in Belgien, dass sich da wirklich ranghohe Politiker mit ihren Familien vor Drogenbanden regelrecht verstecken müssen.
Droht das auch hier in Deutschland? Hamburg, hast du erwähnt, ein wachsender Hafen für das Geschäft. Und welche Rolle spielt Deutschland überhaupt da im internationalen Drogenhandel?
Also Hamburg ist im Fokus internationaler Drogenbanden. Wir haben hier einen der größten Funde 2021 gehabt, die jemals in Europa gemacht wurden. Und wir sehen auch hier im Hafen schon eine zunehmende Korruption von Hafenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir erleben aber auch, dass es Verteilungskämpfe auf den Straßen gibt, Schießereien in Hamburg. Also man muss da wirklich aufpassen. Kokain ist wie Wasser. Wir sehen in Antwerpen, gehen die Sicherheitsmaßnahmen gerade nach oben. Da wird verstärkt geschaut, da ist mehr Zoll unterwegs. Das ist in Hamburg derzeit noch nicht so. Und dann fließt das Kokain notwendigerweise dahin, wo weniger Widerstand ist.
Was muss dann also passieren, damit das wasserdicht wird, wenn man so will?
Eins, was jetzt in Hamburg gemacht wird, auch in Bremerhaven, ist, die Hafenwirtschaft und Polizei und Zoll kooperieren stärker. Es werden Aufklärungskampagnen gefahren, das ist sicher wichtig. Ich denke, eine große Frage ist auch die Ausrichtung mit Röntgenanlagen. Polizei, Zoll brauchen mehr Fahndungskapazitäten, müssen wirklich Strukturermittlungen durchführen können. Denn das Wichtige ist ja, an die Hinterleute ranzukommen. Aber ich denke, letztlich ist der Kampf gegen organisierte Kriminalität immer auch ein Kampf langfristig für soziale Gerechtigkeit. Und der Kampf, der fängt dann schon im Kindergarten an.
Benedikt, vielen Dank für diese Informationen und den Besuch hier im Studio.
Gerne.
Und wir machen jetzt weiter mit weiteren Nachrichten und die hat Thorsten Schröder.
Knapp 6 Jahre nach dem Prozess zur Mordserie der Terrorgruppe NSU hat die Bundesanwaltschaft eine weitere Anklage erhoben. Sie wirft einer Freundin der verurteilten Beate Zschäpe Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Unter anderem soll sie ihr ihre Krankenkassenkarte für Arztbesuche geliehen und ihre Personalien für eine Bahncard zur Verfügung gestellt haben. Der Tatverdacht wurde nach Angaben der Anklagebehörde durch neue Erkenntnisse erhärtet. Nach der Inhaftierung der früheren RAF-Terroristin Klette suchen die Ermittler nach Hinweisen auf ihre zwei Komplizen. Der gestern festgenommene Verdächtige gehört nicht zu den Gesuchten und wurde wieder freigelassen. Die drei zählen zur dritten Generation der Rote Armee-Fraktion, die sich 1998 für aufgelöst erklärt hatte. Klettes Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg wurde am Nachmittag abgesperrt, weil verdächtige Gegenstände gefunden worden waren. Die deutsche Fregatte Hessen hat bei ihrem Einsatz im Roten Meer erstmals einen Angriff der Houthi-Miliz abgewehrt. Zwei Drohnen seien abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Außerdem wurde bekannt, dass der Fregatte offenbar ein Munitionsproblem droht. Derzeit habe die Industrie keine Kapazität, Nachschub zu produzieren, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hahn. Er warf der Koalition vor, sie habe das seit Monaten verschleiert. Die Witwe des Kreml-Kritikers Nawalny hat in einer Rede vor dem Europaparlament gefordert, entschlossener gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Putin vorzugehen. Putin sei der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Die EU-Staaten müssten seine Verbündeten, Anwälte und Freunde verfolgen, die ihm helfen, Geld zu verstecken. Nawalny soll am Freitag in Moskau beigesetzt werden. Zum Auftakt der Internationalen Handwerksmesse in München hat der Deutsche Zentralverband mit Blick auf den Fachkräftemangel eine Wende in der Bildungspolitik gefordert. Die Ausbildung im Handwerk verdiene mehr gesellschaftliche Anerkennung. Mehr von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Auftragslage im deutschen Handwerk ist immer noch gut. Doch nicht wenige Betriebe spüren bereits die Flaute am Bau. Weniger neue Aufträge kommen rein. Nur 16% der Handwerksbetriebe in Deutschland erwarten bis zum Sommer dickere Auftragspolster als jetzt. Hinzu kommt der Arbeitskräftemangel. Fehlender Nachwuchs gefährdet tausende Betriebe. Zwar wurden 134.000 neue Azubi-Verträge bis Ende November 2023 im Handwerk geschlossen, 1.800 mehr als im Vorjahr. Dennoch blieben rund 20.000 Lehrstellen unbesetzt. 1.000 mehr als ein Jahr zuvor. Junge Menschen meiden das Handwerk, weil sie schlechte Verdienstmöglichkeiten befürchten. Auch mangelnde Anerkennung schreckt junge Leute ab. Letztlich wisse die Jugend zu wenig, was alles möglich sei, erklärt der Zentralverband des Deutschen Handwerks ZEH. Er fordert mehr Aufklärung und Informationen in den Schulen über die Berufschancen im Handwerk.
Als die Bilder laufen lernten, Ende des 19. Jahrhunderts, da reichte schon ein Zug, der in den Bahnhof einfährt, um die Menschen von ihren Sitzen zu reißen. Und zwar buchstäblich. Denn angeblich sollen bei diesem Film der Brüder Lumière einige Zuschauer völlig verschreckt davongestürmt sein vor dem gefühlt auf sie zufahrenden Zug. Heute lockt so etwas keinen mehr ins Kino, weil wir längst viel eindrucksvollere Szenen gewohnt sind. Und dabei fallen gerade auch die letzten Grenzen der Technik. Denn mit künstlicher Intelligenz lassen sich bald von jedermann per Sprachbefehl Videos und Filme erschaffen, ohne eine einzige Szene wirklich gedreht zu haben. Neue Technik, die manche wieder verschrecken dürfte. Daniel Frevel.
Es beginnt mit einer kurzen Anweisung. Zusammengefasst, eine stylische Frau möge durch die Straßen von Tokio laufen. Heraus kommt dieses Video. Hochauflösend und realistisch, das verblüffende Werk einer künstlichen Intelligenz. Eines von Dutzenden Beispielvideos, veröffentlicht von der Firma OpenAI. Zu sehen ist, was lange als unmöglich galt, Videos generiert aus Text. Die Software dahinter heißt Sora. Noch nicht öffentlich zugänglich, doch allein die Beispielvideos versetzen Kreative wie Robert Andersen in Aufregung.
Dass es das im Bewegtbild, also im Video, so gibt, ist ein völlig neues Level. Das gab es so noch nicht. Ich kann in Zukunft Eiscreme-Landschaften auf dem Mond filmen. Für mich ändert das einfach alles.
Die KI erstellt selbst aufwendige Filmtrailer mit Szenenwechseln, Kamerafahrten und täuschend echten Charakteren.
Ich finde es beeindruckend, wie die Kamera um die Gesichter drumherum geht und man das Gefühl hat, ich kenne dich irgendwoher, oder? Ich habe dich schon mal gesehen. Du bist doch irgendwie echt.
Wie ist das möglich? Sora ist laut OpenAI ein sogenanntes Diffusionsmodell. Dieses legt auf echte Videos, wie hier, ein Bildrauschen. Die KI muss dann das Bild wieder entschlüsseln. So lernt sie, wie Objekte aussehen und sich bewegen und kann sie letztlich täuschend ähnlich nachahmen, wie hier. Doch fehlerfrei ist das System noch lange nicht. Dieser Mann etwa läuft falsch herum. Oder hier, aus 3 Wolfswelpen werden plötzlich 5. Außerdem folge Sora oft nicht den Anweisungen, bemängeln Experten.
Wir Menschen sind natürlich visuell. Das Primäre, was wir tun, ist, uns den visuellen Output anzuschauen und zu sagen, sieht das nicht schön aus? Wenn man das dann aber hier oder da vergleicht mit dem, was eigentlich die Aufgabe gewesen ist, sieht man natürlich gewisse Abweichungen.
Trotzdem, täuschend echte Videos lassen sich wohl bald mit Hilfe von KI von jeder und jedem erstellen. Manipulationen und Fake News in sozialen Medien könnten so noch zunehmen. Gerade vor Wahlen könnten solche Videos eine Gefahr darstellen. Die Gesellschaft müsse sich wappnen.
Es gibt unterschiedliche Instrumente und es wird natürlich ein Zusammenspiel sein zwischen technischen Möglichkeiten, sowas wie Wasserzeichen, aber auch den Nachweis von Fakes, das ist natürlich eine Komponente. Aber es braucht auch Institutionen und Praktiken, um das überhaupt zu belegen und nachzuweisen, weil nicht jeder immer diese Möglichkeiten hat, das alles zu überprüfen.
Mit Sora steht fest, das Zeitalter KI-generierter Videos ist endgültig angebrochen. Und die Menschheit muss sich überlegen, wie sie damit umgeht.
Olymp, ja oder nein? Das war heute die große Frage für die deutschen Fußballnationalspielerinnen. Denn am Abend im Nations League-Spiel gegen die Niederlande hatten sie die letzte Chance, sich doch noch für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris zu qualifizieren. Letzte Ausfahrt Paris sozusagen. Und ob die Nationalelf die genommen hat, berichtet Patrick Hallatsch.
Alles oder nichts, es geht um das Olympiaticket für das Team von Bundestrainer Horst Rubisch. Die Niederländerinnen in Orange mit der Ouvertüre, Kapitän, guter Abschluss, 7. Minute von der gerade mal 18 Jahre jungen Wiebke Kastein. Aber anders als zuletzt gegen Frankreich hält die DFB-Elf von Beginn an dagegen. Nüsken, starker Schuss, nur der Pfosten verhindert die Führung. 0:0 nach 45 Minuten vor gut 20.000 Fans in Heerenveen. Zweite Hälfte, Deutschland mit dem besseren Wiederbeginn. Jansen, Nüsken, prüft von Domsela, klasse Aktion von beiden. Sirke Nüsken bis dahin gefährlichste deutsche Spielerin. Rubischs Mannschaft das bessere Team, Brandt, Jansen dazwischen, Oberdorf, Bühl, Führung Deutschland, 66. Minute und die ist verdient, weil Deutschland im zweiten Durchgang sich mehr Chancen erspielt. Oberdorf mit Übersicht, Bühl kompromisslos, trocken zum 0:1. Rubischs zweite Olympia-Abenteuer rückt näher. Und sein Team will mehr. Sucht die Vorentscheidung. Bühl, die Torschützin, auf Schüller, die Einwechselspielerin, trifft zum 0:2, 78. Minute. Die Stürmerin vom FC Bayern, Stile von Horst Rubisch. Schüller macht den Deckel drauf für die Mannschaft von Bundestrainer Rubisch, der jetzt länger im Amt bleiben darf. Denn sein Team löst das Ticket für Olympia in Paris.
Und wir sagen herzlichen Glückwunsch dazu und haben noch die Frage an Sven. Wie sieht das Wetter aus?
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Und das Wetter sieht, es ist so eine kleine Mixtur. Wir haben die sonnigen Abschnitte, wir haben auch mal ein paar Schauer drin, wir haben hohe Temperaturen und jetzt habe ich mir selbst mein eigenes Stichwort geliefert, denn der Februar ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben ja Schaltjahr, also morgen haben wir noch mal einen, den 29. Aber man kann trotzdem schon mal ein bisschen zurückgucken auf den vergangenen Monat Februar. Und viele von Ihnen haben natürlich längst gemerkt, dass das irgendwie sich ganz anders anfühlte als ein Februar-Winterausfall in dem Monat Februar 2024 in München. 8 Grad die Durchschnittstemperatur. Und das Interessante hierhinter: das sind 6,1 Grad mehr als nach dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020, also dem aktuellen gefühlten Mittel, die 30 Jahre. Und ein gewöhnlicher März in München hat gerade mal 5,7 Grad. Also wir sind sogar deutlich über einer Märztemperatur, lagen irgendwo zwischen März und April. Und auch jetzt bleibt es mild. Wir haben ein Tief hier zwischen Island und den britischen Inseln, hier die Frontensysteme und auf der Vorderseite, da drückt die milde Luft dann auch zu uns nach Deutschland rein. Ergebnis ist aber auch, dass man im Westen nah an dem Tief dran ist, weiter nach Osten nicht. Und das zeigt sehr schön unser Wolkenfilm. Hier von Westen versucht das Tief mit dem Regengebiet, was den äußersten Westen auch dann erreicht, in der Nacht und auch morgen tagsüber reinzuziehen. Schafft es aber nicht. Das Ganze driftet dann so ein bisschen nach Norden. Ansonsten haben wir nach Auflösung von Hochnebelfeldern, die es gerade im Süden häufiger mal gibt und sich zumindest weitestgehend auflösen, relativ viel Sonnenschein. Sie sehen, das Ganze bleibt hier irgendwie stehen. Da, wo die Wolken sind, haben wir 5 bis 7 Grad morgen früh, sonst minus 3 bis plus 2 Grad. In Niederbayern ist etwas wärmere Luft, da haben wir plus 4 und Nachmittag sogar 15, vielleicht 16 Grad, sonst 9 bis 14. Und wenn wir auf die Aussichten schauen, dann sieht man am Freitag in der Osthälfte bis 16, im Süden dann häufiger Regen. Samstag nur einzelne Schauer und im Südwesten, da sieht man dann möglicherweise frühlingshafte 17.
In der Tat, sehr frühlingshaft. Sven, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit unsere Tagesthemen für heute. Jetzt gleich hier im Ersten im Anschluss Sandra Maischberger. Und die hat den früheren US-Diplomaten und sicherheitspolitischen Berater von Präsident Donald Trump, John Bolton, zu Gast.
Und die nächste Tagesschau haben wir dann gegen 0:05 Uhr für Sie. Und aktuelle Nachrichten jederzeit auf tagesschau.de.
Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.